Ja, wir sind immer noch in der Reihe, wenn Gott Klartext redet. Ich weiß noch, als ich hier in Tabor studiert habe, ziemlich zum Ende meiner Zeit, hatten wir ein Seelsorgeseminar bei dem früheren Direktor Günter Hopp. Und es war so eine Woche und ein Tagesthema war quasi auch Gottes Willen erkennen oder wie erkenne ich Gottes Stimme. Und er hatte ein sehr witziges Beispiel aus seiner Zeit, wo er noch Direktor war. Damals, als er Direktor war, gab es nur Jungs am theologischen Seminar. Da waren noch keine Mädels zugelassen. Und damals war es auch so, dass man die Jungs nicht verlobt sein durften oder verheiratet sein durften, auch keine Freundin haben durften. Das heißt, die mussten wirklich für diese 4 Jahre, ging einfach gar nichts, beziehungsmäßig. Und eines Tages wurde in der Küche ein junges Mädchen angestellt. Oben in Tabor wird immer bekocht. Und da wurde ein junges Mädchen angestellt, die anscheinend auch sehr hübsch war. Und so dauerte es nicht lange, nach ein paar Tagen, da klopfte es an der Tür des Direktors. Und ein junger Student kam rein, druckste so ein bisschen rum und kam dann mit der Sprache raus und sagte dem Direktor, dass Gott ihm gezeigt hätte, er müsse oder könne dieses Mädchen heiraten. Günter Hopp hatte da auch nichts gegen einzuwenden. Er sagte, kannst du von mir aus gerne machen, wenn Gott dir das gezeigt hat, kein Problem. Allerdings erst, wenn deine Ausbildung fertig ist. Soweit, so gut. Bis dann 3 Tage später der nächste Student an die Tür klopfte mit genau derselben Botschaft. Gott hätte ihm gezeigt, er soll dieses junge Mädchen heiraten. Ja, es gibt 2 Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit, Gott hat einen ziemlich üblen Humor. Oder aber, da hat einer, mindestens einer von beiden, nicht richtig hingehört. Ich meine, die Frage beschäftigt uns ja schon. Gerade jetzt viele von euch sind im Studium. Man entscheidet sich für einen Studiengang. Man überlegt, wie geht es weiter? Was hat Gott mit meinem Leben vor? Und da wünscht man sich ja schon, dass Gott Klartext redet. Ich meine, wir Christen neigen ja auch oft Gott zu, günstige oder gute Lebensumstände als den Willen Gottes zu interpretieren oder unseren eigenen Wünschen ein bisschen in den Vordergrund zu stellen, dann neigen wir oft auch in der Gefahr, unter so ein bisschen unsere eigenen Wünsche hinterher zu rennen und das als Gottes Willen zu deklarieren. Aber so oft ist das ja einfach nicht. Wie ist das, wenn Gott spricht? Paulus erlebt das hier und darum geht's heute. Paulus hat eine Vision von einem Mann aus Mazedonien, der ihn ruft. Paulus ist auf seiner 2. Missionsreise unterwegs, hat schon einige Städte besucht und gepredigt und dann kommt es zu dieser Begegnung in Apostelgeschichte 16 ab Vers 6, könnt ihr das nachlesen. Da heißt es hier, danach zogen sie weiter durch Phrygien und die Landschaft Galatien, denn der Heilige Geist erlaubte ihnen nicht, in der Provinz Asien die Botschaft Gottes zu verkünden. Als sie westwärts ziehend an die Grenze von Mysien kamen, wollten sie von dort in die nördlich gelegene Bithynien weiterziehen. Aber auch das ließ der Geist, durch den Jesus sie leitete, nicht zu. So zogen sie an Mysien vorbei und gingen ans Meer hinunter nach Troas. Dort in Troas hatte Paulus in der Nacht eine Vision. Er sah einen Mann aus Mazedonien vor sich stehen, der bat ihn, komm zu uns herüber nach Mazedonien und hilf uns. Darauf suchten wir sofort nach einem Schiff, das uns nach Mazedonien mitnehmen konnte. Denn wir waren sicher, dass Gott uns gerufen hatte, den Menschen dort die gute Nachricht zu bringen. Schön und einfacher kann es ja nicht gehen. Vielleicht wartet von euch auch noch jemand auf eine Vision von einem Mann aus Hawaii vielleicht, der sagt, komm rüber und hilf uns. Aber so ist das oft nicht. Manchmal kommt es schon vor, dass Gott klar spricht. Ich kenne eine Missionarin, sie war bei mir in der Gemeinde in Essen, wo ich Jugendpastor war. Und als junge Frau, sie hatte schon länger als Lehrerin gearbeitet, war für sie auch so ein bisschen die Frage, ob sie noch in die Mission gehen soll oder nicht. Irgendwie merkte sie, dass Gott da an ihr arbeitete. Und sie hatte das wirklich so, dass während einer Gebetszeit sie innerlich ein Bild bekam, wo einfach ganz klar stand, Tansania. Und es war für sie völlig klar, dass sie nach Tansania gehen sollte und sie fand auch vorbereitete Verhältnisse dort. Aber oft ist es nicht so. Und bei Paulus ist das ja auch alles am Anfang gar nicht so klar. Es ist sehr interessant, wenn wir so ein bisschen im Vorfeld die Geschichte lesen bei der 2. Missionsreise, da würde man ja vielleicht auch erwarten, dass Gott da diese Missionsreise anstößt, dass der Paulus da von dem Heiligen Geist ausgeschickt wird, wie beim ersten Mal oder eine Vision bekommt. Aber das ist ja gar nicht der Fall. Es heißt hier ganz am Anfang, nach einiger Zeit sagte Paulus zu Barnabas, lass uns nochmal alle die Orte besuchen,
in denen wir die Botschaft Gottes verkündet haben. Wir wollen sehen, wie es den Brüdern und Schwestern geht.
Das heißt, Paulus hat hier den Gedanken und sagt, Mensch, wir müssen eigentlich mal wieder zu all den Gemeinden hin, die wir auf der ersten Missionsreise gegründet haben. Wir müssen gucken, wie es da aussieht, ob die Lehre noch stimmt. Wir müssen sie unterrichten, ihren Glauben stärken. Und das war eigentlich für Paulus der Grund, loszuziehen. Dann kommt es zu einer Streitigkeit mit Barnabas. Das sind ja auch nicht gerade die besten Voraussetzungen, in die Mission zu gehen. Es ist alles, es menschelt hier sehr. Aber Paulus zieht los. Und dann kommen sie zu einigen Gemeinden hin. Sie ermutigen diese Gemeinden. Und dann wollen sie weiterziehen in ein Gebiet. Und dann heißt es ja hier, der Heilige Geist verwehrt ihnen das. Sie können da nicht hin, wo sie hinwollen. Dann zieht Paulus ein bisschen weiter und er will in die Gegend von Bithynien, heißt es hier. Und wieder verwehrt der Heilige Geist ihm das. Das heißt, er kann seine Pläne, das, was er vorhat, gar nicht umsetzen. Und dann, wo er in Troas ist, hat er plötzlich diese Vision von Gott. Und wisst ihr, so ist das, wenn Gott führt und leitet, wenn Gott zu Menschen spricht. Da ist immer eine Dynamik drin. Das ist nicht nur, dass Gott irgendwo mal was sagt und dann ist für den Rest alles klar. Sondern Nachfolge heißt ja auch, mit Gott unterwegs zu sein. Ich erlaube Gott immer wieder, in mein Leben hineinzusprechen. Und dann werde ich Schritt für Schritt auch erleben, wie Gott führt. Wenn ich zum Beispiel zurückschaue so in mein Leben, da war das auch nie von Anfang an klar. Ich war ja als Evangelist im Sudan, das wusste ich aber auch nicht von Anfang an. Als ich damals mit 20 Jahren hinter Maschinenschuppen lief und betete, da sprach Gott zu mir und sagte, ich soll den Bauernhof meiner Eltern aufgeben. Ich hatte Landwirtschaft gelernt und Gott sagte, gib's auf. Aber Gott sagte mir nicht, wohin oder was ich tun sollte. Hatte ich keine Ahnung von. Ich wusste nur, dass Gott wollte, dass ich aufräume mit dem Hof. Und dann bin ich angefangen zu überlegen und gesagt, was mache ich denn dann überhaupt? Und da ich Landwirtschaft gelernt hatte und mir das Spaß machte, dachte ich, okay, dann gehe ich halt nach Afrika, weil da wird's gebraucht, die Menschen sind arm. Gehe ich halt nach Afrika und helfe den Menschen dort mit meinem Know-how. Dann habe ich das nach einem Jahr probiert und habe bei einer Missionsgesellschaft vorgesprochen. Und der Mann, mit dem ich geredet habe, der hat mich glattweg abgelehnt. Da war ich erst mal ein bisschen wie vom Kopf gestoßen, weil ich mir dachte, wie kann denn das sein? Heute im Nachhinein weiß ich, ich war gerade mal ein Jahr Christ. Ich war noch überhaupt nicht fest im Glauben. Ich wusste noch gar nicht so viel. Ich war natürlich, der Mann hatte das gemerkt, ich war noch gar nicht bereit, in Mission zu gehen. Ich war noch nicht fertig. Und dann ein Jahr später fing ich wieder davon an. Ich wollte in die Mission und hatte Kontakt zu einem Missionar in Brasilien und hatte mit dem alles abgeklärt. Ich wollte einige Monate darüber fliegen, mir die Arbeit angucken. Und 3 Tage vorm Abflug flog mir ein Betonbalken auf den Fuß und ich brach mir den Knochen und ich konnte das ganze Ding absagen. Wieder nix. Aber irgendwie ließ mich das nicht los. Und nach einem Jahr fing ich wieder ein drittes Mal davon an und sagte unserem Prediger, ich will in die Mission. Und dann guckte er mich an und sagte, Mensch, sagt der Henrik, wenn du wirklich für dein Leben Gott dienen willst, dann mach da vorne Bibelschule. Ich hatte keine Ahnung, was das war, weil ich bin nicht fromm aufgewachsen. Und so bin ich dann irgendwann hier in Tabor gelandet. Hab 4 Jahre hier studiert, war dann noch 2 Jahre als Jugendpastor in Essen. Von dem Tag an, wo Gott mich gerufen hat, mich aufgefordert, den Hof loszulassen, bis ich dann endlich in Afrika war, da liegen 8, 9 Jahre dazwischen. Und selbst, dass es in den Sudan ging, habe ich erst ein 3/4 Jahr vor der Ausreise erfahren. Das war mir bis dahin auch nicht klar. Mit Gott unterwegs zu sein, heißt, da ist eine Dynamik drin. Da bekommt man nicht alles im Vorfeld serviert, sondern man ist unterwegs mit Gott und man muss einfach bereit sein, auf Gott zu hören. Und Paulus macht das hier genauso. Der ist unterwegs, er geht, er erkennt etwas als richtig an, etwas, was er machen will, er geht drauf los und dann vertraut er darauf, dass Gott ihn in diesem Prozess leitet und führt. Ganz einfach. Er ist offen für das Hören des Geistes Gottes. Und das ist auch für uns die spannende Frage. Sind wir auch heute wirklich bereit, auf Gott zu hören, uns einzuspannen zu lassen für seine Arbeit im Reich Gottes? Nur weil Gott mir vielleicht vor 10 Jahren gezeigt hat, dass ich nach Marburg kommen soll und ich hier einen festen, guten Job habe und vielleicht ein Haus gebaut habe, heißt das, dass ich für die nächsten 20 Jahre auch noch hier bleiben soll? Oder kann es nicht vielleicht sogar auch sein, dass Gott mir sogar sagen will, dass ich in eine andere Stadt ziehen soll, was Neues anfangen soll? Kann es nicht sein, dass ich vielleicht in einer Firma mich hochgearbeitet habe, Karriere mache, gutes Geld verdiene, seit 15 Jahren drin bin? Will Gott, dass ich die nächsten 30 Jahre so weitermache, um mein Haus abbezahlen zu können? Oder möchte Gott vielleicht, dass ich die Firma wechsle? Vielleicht mit einem niedrigen Gehalt, um dort Zeuge für ihn zu sein, um dort Menschen von Jesus zu erzählen? Um dort Menschen Hoffnung zu geben. Die Frage ist, weiß ich, dass der Heilige Geist mich an diesem Ort, wo ich hier und heute bin, noch haben will? Nur weil er vor 10 Jahren mich hierher geführt hat, heißt das nicht, dass bis heute immer noch mein Platz hier ist. Bin ich offen für das Reden Gottes? Bin ich wirklich bereit, dass Gott in mein Leben hinein Klartext spricht und meinem Leben vielleicht und auch meinen Lebensträumen eine völlig andere Richtung gibt? Paulus hat das ja auch selber erlebt. Wir haben es ja gerade gelesen. Er wollte auf eine zweite Missionsreise. Was wollte er machen? Er sagte zu Barnabas, lass uns zu all den anderen Gemeinden gehen, die wir auf der ersten Missionsreise gegründet haben. Lass uns die Leute besuchen, gucken, ob es ihnen gut geht. Lass uns sie ermutigen und dann kommen wir zurück. Das war Paulus' Plan. Interessanterweise hat Gott aber einen anderen Plan mit ihm. Nämlich als Paulus losgelaufen ist, muss er seine Pläne über den Haufen werfen. Denn er kommt nicht zu allen Gemeinden, sondern plötzlich bekommt er diese Vision, rüber nach Europa zu gehen. Neue Gemeinden zu gründen, es wieder zu evangelisieren, sich auf Neues einzulassen. So ist das manchmal, wenn Gott führt. Er führt uns Wege, die wir vielleicht selber nicht erahnt haben, Wege, die wir manchmal nicht gehen wollen, manchmal Wege, die wir uns selber nicht zutrauen. Aber die Frage ist, bin ich offen dafür? Bin ich bereit, Gott in mein Leben hineinsprechen zu lassen und mein Leben auf den Kopf zu stellen? Ich habe neulich einen Zahnarzt kennengelernt, der arbeitet auch bei der DMG als Missionar. Der lebte hier in Westdeutschland, ist er hier aufgewachsen, hat studiert, hat eine eigene Praxis aufgebaut, die lief super, hat 10, 15 Jahre vielleicht drin gearbeitet, ich weiß nicht genau wie lange. Und er war offen für das Reden Gottes. Und dann hat Gott ihm gesagt, ich möchte, dass du deine Praxis verkaufst und als Missionar nach Ostdeutschland gehst. Dann hat dieser Zahnarzt seine Praxis verkauft, ist zur Mission gegangen, ist nach Dresden gezogen, hat dort eine neue Praxis eröffnet und arbeitet dort als Zahnarzt, aber als Missionar. Und er sagt, grundsätzlich, wenn Leute in meine Praxis kommen, bete ich mit den Menschen. Ist natürlich auch ein toller Zeitpunkt, weil viele haben Angst vor dem Zahnarzt. Bietet sich ja an. Aber er nutzt seine Gelegenheit. Er sagt, wenn meine Kunden kommen, wenn die Patienten kommen, ich bete mit ihnen. Und ich habe so viele Möglichkeiten, Menschen über Jesus zu reden. Ich habe Möglichkeiten, Leute zum Alpha-Kurs einzuladen in die Gemeinde. Weil er bereit war, auf Gott zu hören, weil er bereit war, Schritte zu wagen, Gottes Weg zu gehen, sich einspannen zu lassen für den Dienst im Reich Gottes. Und diese Offenheit, diesen Mut auch, diese Offenheit weiter zu behalten und nicht zu sagen, Gott hat mich vor 10 Jahren hierher geführt, ich habe meine Familie, ich habe meinen Job und jetzt ist alles gut, jetzt lebe ich die nächsten 30 Jahre bis zur Rente so weiter. Nein, sondern grundsätzlich als Christ diese Offenheit zu haben, wirklich Gott nachzufolgen. Denn nachfolgen heißt ja unterwegs zu sein. Lest euch die Geschichten der Bibel durch. Die Menschen, die Gott nachgefolgt sind, die Jünger, die Jesus nachgefolgt sind, die waren ständig unterwegs, die waren nie lange an einem Ort. Nachfolge heißt unterwegs zu sein, für Gott, mit Gott und sein Reich zu bauen. Die Vision, die Paulus hier hat, ist ja eine sehr interessante Vision. Er sieht diesen Mann aus Mazedonien und er sagt zu ihm, komm zu uns herüber nach Mazedonien und hilf uns. Wem soll er denn da helfen? Sind ja noch keine Christen da. Ich meine, heutzutage, ich arbeite als Evangelist, da kriege ich ständig Einladungen von irgendwelchen Kirchengemeinden, die fragen, kannst du hier predigen oder kannst du uns ein Seminar zum Thema Evangelisation machen, wie wir auf die Straße gehen können und. Da kommt es öfters mal vor, dass Leute in Anführungszeichen um Hilfe rufen, jemanden einladen. Aber zu Paulus Zeiten gab es ja noch keine Christen. Wen soll er denn da zu Hilfe eilen? Es gibt Menschen dort in Mazedonien, die innerlich vielleicht auf der Suche sind, Menschen, die verzweifelt sind, Menschen, die das Evangelium von Jesus Christus hören müssen. Das sind Menschen, die sind sich oft ihrer Hilflosigkeit vielleicht gar nicht bewusst, weil sie gar nicht wissen, was sie verloren haben. Das ist ja oft das Schlimme an unserer Sündhaftigkeit. Menschen, die verloren sind, dass sie gar nicht wissen, wo sie überhaupt nach Gott suchen sollen. Die von sich aus gar nicht die Kraft haben, Gott zu finden, sondern die darauf angewiesen sind, dass andere Menschen ihnen den Weg zeigen. Und dieser Hilferuf, der gilt ja auch heute, 2000 Jahre nachdem dieses Wort gesprochen ist, ist dieser Hilferuf ja noch aktuell. Wenn wir uns die EU angucken, da ist ja auch nicht alles toll. Es gibt ja massive Probleme, gerade was die Finanzen betrifft. Griechenland, Spanien, Länder sind bankrott, stehen fast vor dem Aus. Das sind riesige Fragen, wie geht's weiter, wo kommen die Gelder her? Wenn wir uns die Flüchtlingspolitik angucken, die die EU momentan führt,
wie erniedrigend und menschenverachtend diese Politik ist, wo Millionen von Flüchtlingen aus Afghanistan, aus Syrien, in Griechenland und in Italien festsitzen, wo politische Regelungen getroffen werden, dass die Menschen gar keine Möglichkeit haben, tiefer nach Europa hineinzukommen, wo Länder wie Deutschland lieber Millionen Euro an diese Länder bezahlen, dass die Flüchtlinge dort bleiben, damit wir unseren Reichtum nicht teilen müssen. Wo die Flüchtlinge dort von Polizei, von Regierungsbeamten geschlagen, misshandelt werden, ins Gefängnis gesteckt werden. Wo wirklich menschenverachtende Zustände sind. Probleme gibt's genug. Und wenn es an die Lösungen geht, wo sucht man denn nach Lösungen? Wer fragt denn? Wen fragt man denn, wenn es darum geht, Lösungen zu finden? Werden wir Christen gefragt, wenn es um solche Lösungen geht? Haben wir Christen etwas zu sagen zu diesem Thema? Aber der Hilfeschrei hier, des Mazedoniers, der ging nicht an irgendwelche Politiker oder Wirtschaftsbosse, sondern der ging an Christen, weil es eine Not auch in unseren Ländern gibt, auf die wir Christen eine Antwort haben. Wo wir uns nicht von der Gesellschaft in die Bedeutungslosigkeit drängen lassen dürfen. Wenn es darum geht, um die Sinnlosigkeit des Lebens. Wenn es um die Frage geht nach dem Angst vor dem Tod. Wenn es um Schuld geht. Leute, lassen wir uns von dieser ganzen Fassade des Reichtums, des Wohlstandes in Deutschland nicht blenden. Die Leute tragen so viel Elend und so viel Nöte mit sich im Herzen rum. Auch wenn sie das außen vielleicht nicht zeigen. Wenn man bedenkt, die Scheidungsrate in Deutschland ist wahnsinnig hoch. Rekordhalter ist Portugal. In den letzten 25 Jahren ist die Scheidungsrate um 89% gestiegen. Das muss man sich mal vorstellen. In Italien um 62%. Wie viel Not da ist, wie viele Kinder unter diesem Zerbruch der Familien leiden. Thema Abtreibung. In Europa werden täglich 2800 Kinder abgetrieben. Ungeborenes Leben. Welche Not allein bei den Müttern dahinter steckt, die das getarnt haben. Und das Schlimme ist, sie dürfen ja noch nicht mal sich darüber beschweren oder diese Not frei herausreden, weil es ja ihre Freiheit ist und sie dürfen das ja. Und so trauen sich viele gar nicht, über diese innere Not zu reden. Wie viele Menschen sich jedes Jahr allein in Deutschland Selbstmord verüben, sich von Häusern stürzen oder vor die Gleise schmeißen, obwohl sie trotz ihrem ganzen Wohlstand hoffnungslos sind, leer sind, keinen Sinn im Leben sehen. Als die Tage in Ostfriesland war, las ich einen Bericht, da hat sich eine Familie das ganze Haus angesteckt, ist mitverbrannt, weil sie Schulden hatten, das Haus zwangsversteigert werden sollte. Ich habe mich gefragt, ob diese Menschen jemals etwas von Jesus gehört haben. Und wir wissen, dass Jesus eine Antwort hat. Jesus ist die Antwort auf die Schuld, die sich Menschen aufladen. Er kann Menschen frei machen. Wir wissen, dass Jesus die Antwort ist auf den Sinn des Lebens, weil er unser Leben ausfüllen kann. Das, was dieser ganze Wohlstand nicht kann. Er hat die Antwort auf die Angst vor dem Tod. Weil er den Tod überwunden hat, kann er Menschen frei machen von dieser Angst. Wir haben die Antwort und darum ist es so wichtig, dass wir als Christen unsere Verantwortung wahrnehmen und diesem Ruf Gottes zu folgen. Neulich las ich die Geschichte von einem Mann, Thomas Weber heißt er. Er war immer, er sagte, verschlossen für Gott. Gott hat in seinem Leben überhaupt keine Rolle gespielt, konnte nichts mit anfangen. Und dann eines Tages kriegt er eine Sinnkrise. Er hatte seinen Job verloren, er hatte keine Arbeit, hatte nur einen Nebenjob. Da hat er einen Fehler gemacht, der ihm viel Geld und Zeit kostete. Und er wollte seit längerem mit seiner Frau ein Kind haben, aber seine Frau konnte nicht schwanger werden. Und da stürzte ihn eine völlige Sinnkrise. Und in dieser Zeit kam ein Christ auf ihn zu und hat ihn angesprochen und hat ihn zu einem Glaubenskurs eingeladen. Es war ein Online-Kurs, ähnlich sowas wie der Alpha-Kurs, den wir hier jetzt machen, im Christus-Treff. Und aufgrund dieser Situation war der Mann plötzlich offen dafür. Er hat sich auf diesen Kurs eingelassen, er hat Fragen gestellt, er hat viel über Gott gelernt. Er hat gelernt, dass man zu Gott reden darf, über seine Probleme. Dass man frei zu Gott reden kann. Und er fing an, mit Gott zu reden, über seinen Job, über seine Nöte. Und dann sagte er, merkte plötzlich, wie er innerlich Frieden bekam, wie er ruhiger wurde. Nach einer gewissen Zeit kamen Jobanfragen. Er bekam einen neuen Job und sogar seine Frau wurde schwanger nach einer Zeit. Er erlebte, wie Gott in sein Leben eingriff und er entschied sich, Christ zu werden. Die Menschen haben Nöte, aber Jesus hat die Antwort auf all das. Und darum ist es so wichtig. Wir mögen, die wir hier heute sitzen, vielleicht keine Berufung für die Mission kriegen oder für den vollzeitlichen Dienst. Aber das ist auch nicht wichtig. Wenn Gott dir nicht sagt, dass du gehen sollst, dann bleibst du eben hier und dann füllst du hier deine Rolle aus.
Denn dass wir anderen Menschen von Jesus erzählen, hat nichts mit einer Berufung zu tun. Dafür braucht man keine spezielle Vision. Sondern in dem Moment, wo Jesus uns eingeladen hat, ihm nachzufolgen, ist das Teil der Nachfolge. Die Berufung in die Nachfolge Jesus ist zum einen eine Berufung in die Gemeinschaft mit Gott, in seine Gegenwart. Aber es ist auch eine Berufung in die Mitarbeit am Reich Gottes. Das gehört einfach zusammen. Gott möchte, dass wir uns mit unseren Gaben einsetzen. Und dass das manchmal schwierig ist, kann ich gut nachvollziehen, weil es ist unangenehm. Wenn wir uns für die Menschen um uns herum öffnen, für ihre Probleme, dann wird das unser Leben, das wahrscheinlich ohnehin schon sehr kompliziert ist, nur noch komplizierter machen. Unser Leben ist schon voll genug. Und wenn dann auch noch Leute mit ihren Problemen kommen, kann ich verstehen, dass jeder abwehrt. Natürlich verlieren wir unsere Unabhängigkeit, wenn wir Menschen an uns heranlassen, ihre Nöte, ihre Probleme. Aber wisst ihr, das passiert doch in so vielen anderen Lebensbereichen auch. Wenn ich mich zum Beispiel entscheide zu heiraten. Das hat sehr, sehr viele schöne Seiten. Mein Leben wird dadurch sicherlich sehr bereichert, aber mein Leben wird auch dadurch komplizierter werden in anderen Bereichen. Und ich werde auch sehr viel Unabhängigkeit einbüßen dafür. Wenn sich ein junges Ehepaar entscheidet, Kinder zu kriegen, dann verlieren sie sehr, sehr viel Unabhängigkeit und ihr Leben wird sehr, sehr viel komplizierter werden. Wenn ich mich entscheide, ein Haus zu bauen, dann mache ich mich auch abhängig. Die Abhängigkeit nehme ich in Kauf. Weil es Dinge sind, die wir als lebenswert erachten oder die wir als etwas Gutes erachten. Und dafür sind wir bereit, dass unser Leben komplizierter wird, dass wir Unabhängigkeit verlieren. Aber die Frage ist, welchen Stellenwert hat denn dann Jesus in meinem Leben? Hat er wirklich auch einen so hohen Stellenwert, dass ich bereit bin, mich um seinetwillen abhängig zu machen von den Problemen und Nöten anderer Menschen? Hat Jesus wirklich diesen Stellenwert in meinem Leben, dass ich bereit bin, dass mein Leben komplizierter wird wegen ihm, damit Menschen die gute Botschaft hören können? Hat Jesus auch diesen positiven Stellenwert, den der Hausbau und die Ehe und die Kinder in meinem Leben haben? Genau darauf kommt es an, dass Jesus diesen Stellenwert bekommt. Und wenn er diesen Stellenwert hat, dann brauche ich keine Angst haben, wenn Gott in mein Leben Klartext redet. Wisst ihr, es kommt darauf an, dass wir die Möglichkeiten einfach nutzen, dass wir den Ort, wo Gott uns hingestellt, dass wir ihn einfach nutzen. Und ich möchte mit einem Beispiel enden, das ich vor kurzem gelesen habe von einer Frau aus Amerika. Muss ein sehr witziger Typ sein, sie ist sehr outgoing, sehr lebendig, so ein bisschen eine flippige Person, aber sie ist Busfahrerin. Und ich weiß nicht, also Busfahrerin stelle ich mal als einen sehr öden Beruf vor, der mir relativ langweilig ist, weil man ständig mit irgendwelchen nörgelnden Passagieren zu tun hat und weil man ständig irgendeinem Busfahrplan hinterher düsen muss, den man wahrscheinlich eh nicht einhalten kann, weil man Kaugummis, die unterm Sitz kleben, wieder abkratzen muss und. Aber diese Frau hat es geschafft, aus ihrem Bus so etwas wie eine Kirche zu machen, einen Ort, wo Menschen Gott begegnen. Diese Frau hat es sich angewöhnt, als sie Busfahrerin geworden ist, die Menschen, die regelmäßig mit ihrem Bus fahren, sich die Namen zu merken und sie begrüßt diese Menschen morgens einfach beim Namen. Wenn sie an Haltestellen kommen, wo alte Omis stehen mit dem Rollator oder mit schweren Einkaufstüten, hat sie es sich angewöhnt, auszusteigen und diesen alten Omis in den Bus zu helfen und zu gucken, dass sie sitzen, bevor sie losfährt. Einmal sogar, als sie einen Spätdienst hatte und nachts mit dem Bus gefahren ist, kam sie an eine Haltestelle, wo nur eine Frau saß, die ziemlich niedergeschlagen aussah und auch nicht einsteigen wollte. Und so hielt sie kurz an und stieg aus und sprach diese Frau an und fand heraus, dass die Frau Ausländerin ist und gerade neu war in dem Land und niemanden kannte und einsam war. Und dann lud sie diese Frau zu sich ein. Es war gerade Thanksgiving und sie lud diese Frau sich nach Hause ein und sagt, komm und feier mit mir Thanksgiving. Aus dieser Begegnung ist eine Freundschaft entstanden und sie hatte Möglichkeiten, dieser Frau von Jesus zu erzählen. Die Leute wissen, dass sie Christin ist, dass sie gläubig ist. Und sie strahlt so viel aus. Menschen kommen in Berührung mit Jesus, weil diese Frau einfach anders ist, weil sie sich entschieden hat, ihr Leben nicht von einem Busfahrplan diktieren zu lassen, sondern von Jesus, dem sie nachfolgt und den sie liebt. Sie hat keine große Berufung für die Mission. Sie hat keine Berufung, in Vollzeitdienst und zu predigen. Braucht sie auch nicht. Sondern sie setzt das ein, was Gott ihr gegeben hat, genau an dem Ort, wo sie ist. Und berührt so viele Leben von Menschen. Und ich möchte euch den Mut machen, dass ihr Gott diesen Raum in eurem Leben gebt,
Denn das, was euer Leben wirklich reich macht, das ist nicht die Karriere und das Ansehen von Menschen und den ganzen Kram, den ihr euch aneignet, sondern das sind die Erfahrungen, die ihr mit Gott macht, wenn ihr euch auf ihn einlasst. Menschenleben, die ihr berührt und verändert, die euer Leben wirklich Sinn geben und ausfüllen. Gott segne euch. Amen.